Hallo und moin aus Schneverding. Ich bin Christian.
Und ich bin Jan. Und das ist unser Podcast Snevern Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt's Geschichten neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist dabei weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverding der Ort des Geschehens war oder ist.
Mit Mythen aufräumen, das ist das Stichwort für heute. Und ich muss zugeben, ich habe mich sehr schwer getan, für heute ein Thema anzugehen. Nicht, weil es nicht genug Ideen und Ansätze für Themen geben würde. Unsere Liste ist lang. Aber wie häufig schon fehlt es ein wenig an Zeit für eine fundierte Vorbereitung und tiefe Recherche. Idealerweise auch noch ergänzt um ein oder zwei Interviews mit Spezialisten. Deshalb war ich auf der Suche nach einem Thema, das sich eben ohne immensen Zeitaufwand vorbereiten ließ. Als ich fast aufgegeben hatte, kam mir dann aber doch sehr spontan noch eine Idee, quasi ein Thema in eigener Sache und sogar ein bisschen in zweierlei Hinsicht. Und da es immer wieder Bemerkungen und Fragen von Schneverdingerinnen und Schneverdingern gab und gibt, ist es tatsächlich ja mal an der Zeit, mit Mythen aufzuräumen. Und zwar im Hinblick auf, Jan, hast du eine Idee, womit ich uns heute beschäftigen möchte?
Da stehe ich jetzt ja ziemlich auf dem Schlauch. Ich habe da was, ich möchte jetzt nicht ich bin mal vorsichtig. Sag mal gerne.
Ich sag's jetzt noch nicht. Ich habe es ja bewusst auch noch ein wenig kryptisch gehalten. Ich will aber vorher noch eine andere Frage aus reiner persönlicher Neugier an dich stellen, bevor ich dann gleich verrate, womit wir uns beschäftigen.
Ja.
Ich hatte ja bereits angedeutet, dass es bei mir für die heutige Folge sehr schwierig werden könnte. Also ich vielleicht heute durchaus nicht unbedingt ein Thema hätte vorbereiten können und deshalb an dich nochmal die Frage, hättest du uns, mich retten können heute?
Wäre schwierig geworden. Ich habe noch ein Thema für eine Spezialfolge. Das hätte ich nochmal vielleicht auf die Schnelle hingekriegt, aber das machen wir dann vielleicht lieber im neuen Jahr.
Das können wir so halten, denn es ist ja bei mir Gott sei Dank in letzter Minute doch noch so geworden, dass ich es nun für heute hinbekommen habe und ich habe uns ein Thema mitgebracht.
Ist es vielleicht etwas, was dich in irgendeiner Form persönlich betrifft?
Das kann man so sagen, ja.
Gut, ich sag mal, wenn ich in irgendeiner Form richtig lag mit meiner Vermutung, die ich nicht aussprechen will, dann sage ich danach Bescheid und dann musst du mir aber auch glauben, dass das stimmt.
Ja, das tue ich. Gut. Versprochen. Also, wir räumen auf. Und zwar mit ein paar Mythen in Bezug auf unser großes Herzensprojekt des Kulturvereins, nämlich das Kulturhaus Alte Schlachterei.
Ich wusste es. Ja, siehst du. Guck mal, habe ich mir nämlich doch, das hatte ich sogar schon im Hinterkopf. Jetzt hört sich jetzt doof an, ich habe es ja extra vorher gesagt. Ich wollte nicht doof raten, aber habe ich mir sogar jetzt, ich glaube, übers Wochenende sogar schon Gedanken gemacht, ob das nicht sogar ein Thema ist, was man machen könnte und wo du ja auch im Thema sein solltest oder definitiv bist. Ja.
Genau, das also wollen wir heute aus dem Blickwinkel des Kulturvereins tun, nämlich mit den Mythen um das Kulturhaus aufräumen und auch aus dem Blickwinkel des Planers bzw. Architekten, der ich für dieses Objekt ja ehrenamtlich auch bin. Mhm. So titelt unsere heutige Folge nun Endspurt Kulturhaus auf der Zielgeraden. Wir haben uns für unsere Folgen häufig als Vorsatz gegeben, etwa 30 bis 45 Minuten Länge zu produzieren. Manches Mal sind wir über dieses Ziel hinausgeschossen. Ich hoffe sehr, ohne dass ihr es als Überlänge oder langweilig empfindet. Heute könnte es auch wieder klappen, eine Ausgabe ohne Überlänge zu schaffen. Mal sehen. Aber gebt uns auch dazu gern mal wieder euer Feedback. Welche Länge ist aus eurer Empfindung heraus optimal? Nun, dann wollen wir jetzt mal rein ins Thema. Wie meistens machen wir es auch heute wieder so. Einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema, heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit an, heute Jan. Das Berichten übers Thema fällt mir heute in der Tat relativ leicht, da ich seit mehreren Jahren ganz tief mittendrin stecke. Das kam natürlich meiner Vorbereitungszeit für heute zugute, weil das Allermeiste sowieso in meinem Kopf steckt. Aber hatte ja gleich zu Beginn schon angedeutet, dass es heute vor allem um ein Aufräumen mit Mythen zum Kulturhaus gehen soll. Also, ein Mythos begegnete uns in letzter Zeit häufig: Es geht nicht weiter am Bau. Und dieser meist begleitet von einem weiteren: Es ist kein Geld mehr da. Bevor solche Aussagen, fälschlich als Fakten getarnt, umlaufen, wünschte ich mir manchmal zuerst die ergebnisoffenen Fragen. Also, kann es sein, dass es am Bau gerade nicht weitergeht? Wäre es möglich, dass kein Geld mehr da ist? Mit diesen Mythen will ich jetzt gleich zu Beginn aufräumen. Nur weil sich nicht immer an der Außenseite des Gebäudes etwas tat, heißt das nicht, dass es nicht weiterging oder geht. Es ist immer vorangegangen, mit einer kleinen Ausnahme, nämlich in der Winterzeit zum Jahreswechsel 2023-2024. Zu dieser Zeit ruhte tatsächlich die Bautätigkeit, nicht ausschließlich wetterbedingt. Es gab noch ein paar Terminschwierigkeiten im Hinblick auf die großflächigen Verglasungen, die sogenannten Pfostenriegelkonstruktionen und die Fensterelemente des Saalbaus. Das war aber mitnichten beunruhigend, denn zwischenzeitlich hatte sich ergeben, dass für die Gastronomie ein Mieter gefunden war, mit dem nun ohnehin die konkrete Ausbauplanung hinsichtlich Küche und Lokal angegangen werden konnte und sollte. Es war deshalb klar, dass der nächste Bauschritt nach Einbau von Glas und Fenstern die Rohbauinstallation der haustechnischen Gewerke, also Leitungen für Wasser, Heizungs- und Elektroversorgung, ohnehin also noch etwas Planungszeit benötigte und es so den Ablauf nicht wirklich behinderte, dass die Fenster ein wenig länger brauchten als gedacht. Schließlich konnte erst mit Unterzeichnung des Mietvertrages mit dem Träger der geplanten Gastronomie, dem Verein Heidewerk, die konkrete Planung für Küche und Lokal im vergangenen Winter und Frühjahr angegangen und beauftragt werden. Und dabei sollten natürlich die Wünsche und Vorstellungen des Mieters voll mit einbezogen werden. So entwickelte sich aus der ursprünglichen Idee des Kulturvereins, dass das Lokal hauptsächlich ein Getränkeangebot vorhalten sollte und allenfalls kleine begleitende Snacks, bald die Vision, ein umfassendes kulinarisches Angebot zu präsentieren, von Frühstück über Mittagstisch, Kuchen und Kaffee bis hin zur Abendgastronomie. Dies erforderte ein grundlegendes Umdenken zu einem Zeitpunkt, zu dem der Rohbau fertig war und auch das technische Konzept stand, nur eben nicht für eine solche Vollküchenplanung. Es wurde bereits im Rohbau wesentlich umgebaut, um zunächst die für eine solche Küche benötigten zusätzlichen Flächen bereitzustellen. Parallel begann die technische Planung von Neuem, die in letzten Teilen erst jetzt kurz vor dem Abschluss steht und in der sich in der Zwischenzeit immer wieder neue Herausforderungen zeigten, die es zu bewältigen galt und gilt. An einem kleinen Beispiel will ich deutlich machen, worum es dabei geht. Wenn man ein Lokal im Sinn hat, in dem es hauptsächlich ein Getränkeangebot geben sollte, dann ist es nicht so wichtig, dass eine immens leistungsfähige Lüftungsanlage für den Gastraum vorhanden ist. Wenn man nun aber dazu kommt, dass es ein breites Angebot auch von zubereiteten warmen Speisen geben soll, ist es heute State of the Art, dass durch starke Lüftungstechnik vermieden wird, dass Gäste nach dem Aufenthalt später zu Hause in ihrer Kleidung auch Tage später noch riechen können, was an den Nachbartischen gegessen wurde. Was will ich damit sagen? Zu einem Zeitpunkt, zu dem normalerweise begonnen würde, eine solche Technik bereits einzubauen, musste sie bei uns mit dem Umschwenken des Gastroangebotes erst einmal geplant werden. Und in einem bereits fertigen Rohbau mussten Wege für Leitungsführungen neu gefunden werden, die eigentlich fast unmöglich waren. Und noch einmal, trotz all dieser Herausforderungen ist es immer weitergegangen. Es gab schließlich auch ein paar Dinge der technischen Ausstattung, die klar waren, und so konnte zumindest eine Grundinstallation begonnen werden. Inzwischen ist auch draußen wieder einiges zu sehen. Die Putzfassade des Vorderhauses ist fast fertig und drinnen ist seit Ende Oktober der Estrich eingebaut, sodass es nun an den Endausbau geht. In Kürze werden Aufzug und Bühne montiert, Akustikdecken folgen, die Fliesenleger, Maler und Bodenleger stehen in den Startlöchern. Zum Schluss die Außengestaltung. Bis ins Frühjahr wird es nun noch dauern, aber dann sollten wir es endlich geschafft haben und dieser neue Stern am Kulturhimmel soll hell erstrahlen. Ich hoffe, dass ich diesen Punkt nun einigermaßen verständlich auch für diejenigen, die nicht wie ich täglich mit Planen und Bauen zu tun haben, erklärt haben. Was sagst du, Jan?
Ja, ich glaube durchaus. Ich habe solche Fragen nämlich auch tatsächlich schon gehört und dann natürlich direkt gesagt, nein, 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 keine Sorge, es geht weiter. Aber da war viel Verschiedenes dabei, unter anderem auch schon, ob es ein kompletter Baustopp ist und gar nicht mehr weitergeht. Ich glaube, da hast du jetzt mal etwas Licht ins Dunkel gebracht.
Dann genau, hoffe ich, dass es wirklich ausreichend klar jetzt auch ist in diesem Punkte. Denn nun kommen wir zur Sache mit dem Geld. Ist wirklich kein Geld mehr da? Dieser Mythos kann schnell abgeräumt werden. Doch.
Ein Glück.
Und es war nun auch bereits lange klar, dass noch eine Investitionslücke besteht. Sollte diese in den kommenden Wochen und Monaten nicht noch durch Spenden und das Auftun neuer Förderungen geschlossen werden können, wird dies durch ein Bankdarlehen geschehen. Natürlich, das soll nicht verschwiegen werden, hat es Kostensteigerungen gegeben. Festzuhalten ist, dass die beauftragten Handwerksunternehmen im Wesentlichen keine eklatanten Kostensteigerungen geltend gemacht haben. Dennoch, gleich zu Baubeginn gab es die nicht erwarteten Wasserstände in der Baugrube, die Mehraufwand bedeuteten. Dann eine Lüftungsanlage für eine Vollküche und ein Speiselokal, die vorher nicht vorgesehen war, kostet nicht nur wenig Geld. Der Umbau im Rohbau zur Schaffung von mehr Küchenfläche war auch nicht ohne Kostenentstehung umsetzbar und begleitende Überlegungen zur Deckung des auch aus den zusätzlichen technischen Einrichtungen zusätzlich resultierenden Strombedarfs, eine große Lösung der geplanten Photovoltaikanlage zu realisieren, schlagen kurzfristig in den Investitionen auch zusätzlich zu Buche, wenngleich dafür mit einer kurzen Amortisationszeit zu rechnen sein wird. All das, also die Kostensteigerung für unser Kulturhaus insgesamt, ist aber vor dem Hintergrund von Corona-bedingten und aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine resultierenden allgemeinen Kostensteigerungen auch in Deutschlands Bausektor noch sehr, sehr moderat ausgefallen. Und ein weiterer Mythos kommt mir gerade noch in den Sinn, auch mit dem wollen wir dann jetzt aufräumen. Es war schon lange nicht mehr Thema im öffentlichen Raum, aber angesprochen wurde es dennoch schon. Der Neubau liegt zu tief. Auch wer dazu eine Frage gestellt hätte, hätte eine plausible Erklärung bekommen können. Also, liegt der Neubau zu tief?
Wird er noch angehoben?
Was wäre deine professionelle Antwort als Bauleihe dazu?
Ja, ich habe ja die Frage gerade schon gestellt.
Ja. Also, der Bau wird nicht mehr angehoben, aber liegt er zu tief? Meine Antwort ganz klar, nein.
Glaube ich auch, als Laie.
Aber ich will durchaus noch etwas mehr Erklärendes dazu sagen. Der Neubau hätte höher angelegt werden können, wenn auch hier zum Zeitpunkt der Planung bekannt gewesen wäre, was sich erst mit dem konkreten Gastronomiepartner herauskristallisierte, denn zur Kirchstraße sollte ursprünglich ein Eingang ins Foyer sein, da das Gebäude dort, wie sein abgerissener Vorgänger, im Vorderhausbereich ohne Abstand an der Straßengrenze errichtet ist, musste für die Barrierefreiheit des eigentlich dort angedachten Eingangs die Höhe des Fußweges direkt aufgenommen werden für die Höhe des Fußbodens im Gebäude. Danach bestimmte sich die Höhenlage des Neubaus. Nun, mit der schon angesprochenen Umplanung entfiel dieser Eingang zur Kirchstraße, um der Küche mehr Platz geben zu können. Zu einem Zeitpunkt, zu dem eben der Rohbau schon stand. Nun wäre mit Entfallen des Zwangspunktes eine etwas weiter angehobene Gebäudelage schöner gewesen, aber auch so wie es ist, funktioniert es gut. Solange das Außengelände noch nicht angelegt und gestaltet ist, wirkt es noch, ich will mal sagen, eher irritierend, weil direkt um das Haus herum der Boden derzeit etwa auf Höhe der Kellerdeckenunterseite liegt. Um überall ebenerdige Ein- bzw. Ausgänge zu haben, wird das endgültige Geländeniveau außen am Gebäude später fast noch 50 cm höher sein als jetzt. Dann sieht die Sache doch schon ganz anders aus. Alles in allem Ja, es gab Schwierigkeiten und besondere Herausforderungen, die uns Tag für Tag in der Umsetzung des Projektes begegnen und begleiten. Aber auch ja, unser Projekt wird bald zu einem glücklichen Ende kommen. Und wir werden einen tollen Begegnungsort für alle haben, mitten im Zentrum Schneverdings. So, ich möchte sagen, es passt jetzt gut. Deshalb hören wir schnell rein in unseren
Veranstaltungstipp.
Am Freitag, 6. Dezember, dem Nikolaustage, erfreut unser Herz zum wiederholten Male die Anwesenheit der neuen plattdütschen Band, die aber schon lange von sich reden macht, Appeltwatsch. Appeltwatsch, das sind 6 Musiker der bekannten Appeltown Washboard Worms, die traditionelles plattdeutsches Liedgut mal verträumt, mal fetzig und eigene weihnachtlich plattdeutsche Texte im Skiffle-Sound der 50er Jahre zu Gehör bringen. Ihr Programm, die internationale plattdeutsche Skiffle-Wienacht, ist gewürzt mit viel trockenem Humor. Plattdeutsche Döntjes und die bekannte Spielfreude der Band bereiten ein äußerst vergnügliches Weihnachtskonzert. Macht Laune und ist perfekte Einstimmung auf das jedes Jahr wieder überraschend kurzfristig und unvorhergesehen über uns hereinbrechende Weihnachtsfest. Also nichts wie hin. Am Freitag, 6. Dezember in der Peter- und Paul-Kirche zu Schneverdingen. Karten gibt's in der Kulturstellmacherei, den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter kulturverein-schneverdingen.de. Das war unser
Veranstaltungstipp.
Zurück zum Kulturhaus Alte Schlachterei. Jan, ist dir ein Mythos rund um den Neubau untergekommen, den wir hier noch nicht thematisiert haben, es aber sollten?
Ich glaube nicht. Ich denke nochmal drauf rum, aber ich meine nicht, dass das so ist. Doch, mir fällt was ein.
Na dann erzähl.
Da geht es so ein bisschen um die Finanzierung. Also ich habe mal sowas gehört wie, also natürlich gibt es zu der ganzen Thematik sicherlich verschiedene Meinungen. Und da ging es um sowas wie, das war auf Social Media, da habe ich sowas gefunden wie die und die Bänke in Schneverdingen, da wird nichts neu dran gemacht, aber es wird ein Kulturhaus gebaut. So. Und da habe ich mir gedacht, gut, das ist, also der Vergleich ist schwierig, weil ich glaube, da hängt das eine nicht mit dem anderen zusammen. Vielleicht können wir da nochmal was zu sagen.
Also das sehe ich schon so, dass das eine mit dem anderen nicht zusammenhängt, ganz genau, richtig. Und es ist ja so, dass sich die Finanzierung für das Kulturhaus aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzt. Also wir haben eine natürlich große Fördersumme von der Stadt Schneverdingen für den Bau des Kulturhauses bekommen, von knapp 1,5 Millionen Euro. Das hat aber letzten Endes ja einen anderen Hintergrund sozusagen im Hinblick auf, es wird nichts an Bänken getan. Und das ist ein Anteil an der Finanzierung. Und es gibt weitere Teile wie Förderung des Landes Niedersachsen und auch Privatspenden und noch weitere Fördergeber, die dann einen weiteren in Summe beträchtlichen Anteil zusammenbringen. Die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es kommen noch einige Hunderttausende Euro dazu aus anderen Quellen.
Vielleicht ist da auch gerade sowas wie die Spenden oder die Crowdfunding-Aktionen, die es mal gab, besonders erwähnenswert, weil die ja auch eine, also bei der Beteiligung und bei der Summe, die zusammengekommen ist, eine gewisse Zustimmung für das gesamte Projekt deutlich macht.
Das, denke ich, kann man ganz gewiss so sagen, denn da ist ja im Rahmen dieser Crowdfunding-Aktion, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, eine Summe von mehr als 100.000 Euro zusammengekommen, von Schneverdingern sozusagen für ein Schneverdinger-Projekt, was ja wirklich schon, so wie du es auch gesagt hast, aussagt, dass es eine breite Zustimmung und für das Projekt in Schneverdingen gibt und wirklich eine Menge Menschen, die dahinter stehen und das gut finden. Und es ist ja auch genau das, was der Kulturverein möchte. Er möchte sich nicht ein Vereinsheim dorthin stellen, sondern er möchte dort ein Zentrum schaffen, das ein Begegnungsort für alle Schneverdingerinnen und Schneverdinger sein kann. Also es kann jeder was davon haben. Und insofern ist das, finde ich, nach wie vor ein wundervolles, richtiges Projekt.
Ja, und ich glaube, wenn jetzt irgendwo ein Schlagloch nicht zugemacht wird, dann hängt das eine nicht mit dem anderen zusammen. Also vielleicht ist das noch plakativer als die Bank, aber ich glaube,
ja.
Genau.
Gut, dann will ich zum Schluss noch einen kurzen quasi geschichtlichen Abriss geben von der Idee bis zum Bau des Kulturhauses Alte Schlachterei. Angefangen hat alles nämlich schon im Jahr 2015. Damals fanden sich einige Schneverdingerinnen und Schneverdinger zusammen als AG Alte Schlachterei. Sie gründeten bald BAS, das Bürgerbündnis Alte Schlachterei Schneverdingen. Ihnen ging es zunächst darum, nachdem bereits viele traditionelle Gebäude in Schneverdingen von der Bildfläche verschwunden waren, für das Gebäude der ehemaligen Schlachterei Brockmann das historische Erscheinungsbild wiederzuerschaffen und für das Haus eine der Ortsmittenlage adäquate Nachnutzung zu finden und vorzuschlagen. Dazu gehörte auch anfänglich schon die Überlegung, das Gebäude als kulturelle Veranstaltungsstätte zu etablieren. Doch daneben gab es auch andere Ideen, beispielsweise den Betrieb eines Fahrradhostels als Inklusionsbetrieb oder die Angliederung eines Hofladens. Da jedoch der Raumbedarf des Kulturvereins drängender wurde, setzte sich auch in der Gruppe BAS durch, die Planung in Richtung Kulturzentrum aufzunehmen und zu forcieren. Erste konkrete Entwürfe wurden der Stadtverwaltung und den Fraktionen des Stadtrates ab 2016 präsentiert, die stetig in Abstimmung mit dem Fachbereich Bauen der Stadt Schneverdingen weiterentwickelt wurden. Zu einer ersten öffentlichen Informationsveranstaltung, auf der die Nutzungsideen allen Interessierten vorgestellt wurden, fand im Oktober 2018 auf dem Theeshof statt. Im Januar 2019 folgte das Bürgerforum im Pfannhaus, zu dem der BAS-Entwurf und die Nutzung als Kulturhaus erneut vorgestellt wurden. Auf dem Bürgerforum wurden neben dem Konzept des Kulturhauses weitere Vorschläge, so der Schneverdinger Wählergemeinschaft mit dem Architektenentwurf SNAP, sowie die künftige Nutzung als Grün- bzw. Parkfläche und auch ein Neubau als Wohn- und Geschäftshaus eingebracht. Eine knappe Mehrheit der Anwesenden des Bürgerforums favorisierte schließlich den BAS-Entwurf mit Vorschlag zur Nutzung als Kulturzentrum. Die Gruppe BAS hatte damit ihre Aufgabe als erledigt angesehen, nachdem sie für die Wiedererschaffung der historischen Gestalt der Schlachterei Brockmann und sinnvolle Nutzungsideen offenkundig in Schneverdingen inzwischen genug Aufmerksamkeit erzeugt hatte. Mit der sich immer stärker konkretisierenden Idee der Nutzung als Kulturhaus kam folgerichtig der Kulturverein quasi als Nachfolger ins Spiel, sodass die BAS-Planungen dann vom Kulturverein aufgegriffen und weiterverfolgt wurden. Im Laufe des Jahres 2019 schlossen sich viele Gespräche und Konzeptvorstellungen in der Lokalpolitik an. Die sich immer weiter konkretisierende Projektentwicklung erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung, insbesondere die Berücksichtigung einer Sichtachse Schulstraße-Kirche und einer Wegeverbindung von der Pferdener bzw. Kirchstraße in Richtung Peter- und Paul-Kirche wurde wichtiger Teil der Planungen. Schließlich stimmte der Stadtrat im Jahr 2021 dann dem Projekt zu und beschloss außerdem eine Förderung in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro für den Neubau in historischer Anmutung, für den der Kulturverein als Bauherr auf dem in städtischem Eigentum verbleibenden Grundstück fungiert. Das Grundstück wurde dem Kulturverein so im Wege eines Erbbaurechtsvertrages zugänglich gemacht. Ende 2021 wurde der Bauantrag eingereicht, den der Landkreis Mitte 2022 genehmigte. Bereits zum Jahreswechsel 2021/22 war der Abriss des alten Gebäudes erfolgt. Nach Vorlage der geprüften Statik und der Ausführungspläne wurde im Herbst 2022 schließlich mit der Baugrube und dem Teilkeller gestartet. Im späten Frühjahr 2023 wurde das Richtfest des Vorderhauses gefeiert, das im Erdgeschoss den Gastronomiebetrieb und im Dachgeschoss Gruppenräume und das Büro des Kulturvereins sowie im Keller die WC-Anlagen und Lagerräume beherbergen wird. Es folgte bis zum Herbst 2023 der große Saalanbau, in dem im Dezember erstmals eine Kulturveranstaltung im Rohbau stattfand, nämlich die Charity Gala zur weiteren Einwerbung von Spenden für den Neubau. Nachdem alle Fenster und Verglasungen montiert werden, beginnen im Frühjahr die technischen Installationen. Im Sommer 2024 kam der Innenputz an die Wände. Schließlich jetzt im Herbst nun der Außenputz. Fußbodenheizung und Estrich. Und wie es dann weitergeht, hatte ich ja schon vorhin kurz beschrieben. Es folgt der Endausbau mit Aufzug, Bühne, Akustikdecken, Fliesenleger, Maler und Bodenleger und zum Schluss die Außenanlagen. Ja, ich hoffe, ich konnte so einen einigermaßen umfassenden und auch verständlichen Einblick in den Stand der Dinge rund um unser Kulturhaus geben. Jan, hast du hast nun die einmalige Gelegenheit, jede Frage dazu, die dir nun noch unter den Nägeln brennt, loszuwerden. Wie sieht's aus? Fragen, Anmerkungen oder auch schon letzte Worte?
Naja, ist ein bisschen schwierig für mich, die richtige Perspektive einzunehmen, weil ich ja so ein bisschen Kenntnis auch über den Ablauf habe.
Ja.
Also bin ich da jetzt ja nicht völlig, stehe ich da jetzt nicht ganz vor einer grünen Wiese und weiß irgendwas gar nicht.
Das stimmt. Ich.
Aber es scheint ja ziemlich viel, muss man ja ziemlich viel überdenken und planen, wenn man sowas macht, Christian.
Ja, also
habe ich so das Gefühl.
Das ist schon richtig, genau. Und das ist schon in vielen Teilen auch einmal planerisch, aber auch logistisch manchmal eben eine Herausforderung, das alles irgendwie voreinander zu bringen, vor dem Hintergrund, den ich ja vorhin schon beschrieben hatte, dass ja nun bestimmte Dinge einfach auch baubegleitend sich verändert hatten, also bestimmte Rahmenbedingungen sich baubegleitend verändert hatten. Und das macht natürlich solch ein Projekt nicht einfacher. Wenn von vornherein alles klar ist, wenn wir angenommen mal schon im Jahr 2021, bevor wir den Bauantrag gestellt haben für das Projekt, gewusst hätten, wie genau die Gastronomie, auch von wem sie betrieben würde, dann hätte man schon die Planung an der Stelle ganz anders angehen können und hätte dann eben die Schwierigkeiten, die ich vorhin beschrieben habe, baubegleitend so vielleicht nicht haben müssen oder auch tatsächlich nicht gehabt. Und das ist das, was dann eben die wirkliche Herausforderung an der Stelle für uns alle, die das Projekt derzeit umsetzen, auch bedeutet. Aber auch nochmal das ist manchmal anstrengend und das ist manchmal viel Aufwand, aber wir können uns dann doch am Ende, glaube ich, über das Ergebnis freuen, das dann auch all diese Mühen gerechtfertigt hat.
Da bin ich mir auch sogar sehr sicher, freue ich mich schon drauf. Und vielleicht noch als Zusatz, ich weiß nicht, ob das so klar rausgekommen war, aber auch solche Dinge wie explodierende Materialkosten. Also da müsste man schon sehr tief in die Glaskugel schauen können, um das vorherzusagen. Ne? Also insofern gibt es ja nicht immer Planungssicherheit.
Das ist tatsächlich so. Ich kann das auch nochmal beschreiben. Wir haben im Zuge der Projektvorstellungen, auch im Vorwege des Beschlusses des Stadtrates, ja auch untersucht, wie wird eine Baukostensituation sich genau darstellen und wie kann man Szenarien vorher erahnen, sage ich jetzt mal, was eben sozusagen Entwicklungen der Baukosten in die Zukunft betrachtet angeht. Und es gibt zu diesem Zeitpunkt, zu dem auch der Stadtrat seinen Zuschuss beschlossen hat für das Projekt, gibt es drei Szenarien, nämlich das Best Case, das Real Case und das Worst Case Szenario, was die Kostenentwicklung angeht. Und wir sind, ich sage jetzt mal im Groben, bei dem, was sich tatsächlich getan hat in der Kostenentwicklung seither, in dem Worst-Case-Szenario in etwa. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt, als diese Szenarien erarbeitet wurden, nichts von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Lieferketten und Materialpreisexplosion. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nichts von Russlands Angriff auf die Ukraine mit Auswirkungen auf Lieferketten und Kosten, Materialkosten, Explosion. Und vor diesem Hintergrund, dass das, und da kann sich ja jeder sozusagen, ich sage jetzt mal, ins eigene Portemonnaie gucken, was das für jeden Einzelnen in den letzten 2-3 Jahren bedeutet hat. Vor diesem Hintergrund ist unsere Kostenentwicklung echt gut bei diesem Kulturhaus Alte Schlachterei.
Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an die Vorstellung dieser verschiedenen Szenarien und ja, irgendwann wurde wohl klar, dass es dann wohl eher das Worst-Case-Szenario wird, was aber wohl schwer abzusehen ist. Aber finde ich schön nochmal mit dem Hintergrund, dann ist es auch nachvollziehbar.
Ja. Wenn du nicht weitere Anmerkungen hast, Dann würde ich an dieser Stelle ein kleines Resümee ziehen.
Sehr gerne.
Wir haben hier also ein großartiges Projekt für Schneferding mit viel Einsatz und Energie von einer Menge Menschen auf die Beine gestellt, das nicht zuletzt durch die Unterstützung von Stadtrat, Stadtverwaltung und unserer Bürgermeisterin Maike Muck-Steffens so weit gekommen ist. Den wenigen Unkenrufen entgegnen wir. Es wird eine tolle Bereicherung für die Menschen in Schneferding. Der großen Anzahl der Unterstützer und Förderer sagen wir ein dickes Danke. Ohne euch wäre das alles kaum möglich. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Eröffnung des Kulturhauses Alte Schlachterei im Frühjahr 2024. Und nun, zu allerletzt noch, das soll nicht untergehen, gab es eigentlich wieder Feedback zu unseren früheren Folgen, Jan?
Ja, auch hier ist das Stichwort ein dickes Danke, weil wir haben Feedback bekommen und möchten das auch gern hier wieder aufnehmen. Dazu sei gesagt, ich glaube, zwei dieser drei Nachrichten sind bisher leider unbeantwortet. Vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch nicht, aber das hat den Hintergrund, dass wir antworten immer, aber dann auch gerne mit mehr als Jo, danke, sondern ein bisschen netter und mit ein bisschen mehr Hintergrund. Also, genau. Also vielleicht erreicht es auch die Personen jetzt über den Podcast oder eben vorab noch schriftlich. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank. Und es kommt eine Antwort. Seid euch gewiss, wenn ihr uns was schreibt. Das erste Thema ist schon ein bisschen älter tatsächlich, weil ich dazu noch mal ein bisschen tiefer reingehen und auch noch recherchieren wollte und auch noch Infos haben wollte. Das hat bisher leider nicht geklappt. Aber ich trage das hier einfach noch mal vor und vielleicht kommt da ja auch noch mal was. Das Thema fand ich nämlich sehr interessant. Aber wir schauen einfach mal. Ist zu einer Folge, zu der Endoklinik-Folge von Martina Wagemann. Und sie hat uns geschrieben: Guten Tag, Christian und Jan. Wäre es bitte möglich, dass ihr im nächsten Podcast noch einmal auf die Folge Die Klinik im Wald zurückkommt? Gesucht werden Informationen zu italienischen Gefangenen, richtigerweise italienischen Militärinternierten, die 1944-45 im damaligen Hamburger Gesundungshaus Wintermoor untergebracht waren. Einige von ihnen arbeiteten im Krankenhaus, einige bei Bauern in der Umgebung. Kinder und Enkel von Abramo Cannevari aus Italien würden gern wissen, auf welchem Hof ihr Vater bzw. Großvater in Wintermoor oder Erhorn eingesetzt war. Die Angehörigen besuchten Wintermoor im August und begaben sich auf Spurensuche. Eine Veröffentlichung im Heidekurier nach dem Besuch brachte leider keine Informationen, wo Abramo Cannevari während des Krieges gearbeitet hatte. Siehe Artikel des Heidekurier vom 15.09.24 zur Info in der Anlage. Vielleicht können Zuhörer des Snevan-Podcasts zu den italienischen Gefangenen während des Zweiten Weltkrieges in Wintermoor weiterhelfen. Die Familie würde sich sehr darüber freuen. Also an dieser Stelle gerne der Aufruf, falls hier jemand weiterhelfen kann, meldet euch bitte unbedingt. Der Zeitungsaufruf hat ja, wie hier zu hören ist, offenbar nichts gebracht, aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der uns zuhört und da etwas beisteuern kann.
Das wäre schön.
Jetzt kommt viel Lob, würde ich sagen. Da geht es um deine Folge, Süße Versuchung, Bäckereien in Schneverding. Hast du wahrscheinlich schon gesehen, Christian. Ansonsten kannst du das jetzt einfach mal anhören und genießen. Von Thomas Wortmann auch vielen Dank für diesen Beitrag, hat uns sehr gefreut. Guten Morgen, ihr beiden Podcaster. Ich habe mir mit großer Freude euren Podcast mit der Geschichte der Schneverdinger Bäckereien angehört. Als Schneverdinger Mitbürger der Außenbezirke hatte ich schon in meiner Kindheit früh den Bezug zu der Bäckerei Witte. Bei uns hielt zu meiner Zeit immer der Geselle Dieter Westphalen mit dem Verkaufswagen. Wir versorgten uns dann immer mit dem Lebensnotwendigen, vor allem mit Brot, Brötchen kamen, wenn ich mich recht erinnere, etwas später dazu. Wenn wir mal im Ladengeschäft einkauften, dann kam auch die Waffeleistüte mit der Schaumzuckerfüllung überzogen mit Schokolade, die in diesem großen gläsernen Vorratsbehälter auf dem Tresen stand, mit dazu. Auch das Angebot an Cremegebäcken ist bis heute unerreicht, da sprechen die ehemaligen Kunden noch heute von. Es ergab sich, dass ich der letzte Auszubildende von Frido Witte wurde und meine Ausbildung unter Herrn Schmidt beendete. Vielen Dank, dass ihr das Thema in einer Zeit, in der Bäckereien immer weniger werden, mal angeht. Das war ein sehr schöner Podcast, macht weiter so.
Ja, auch da von mir nochmal sehr herzlichen Dank. Das freut uns natürlich sehr zu hören.
Richtig. Und last but not least haben wir auch mal wieder ein Feedback von Dieter Möhrmann bekommen. Auch an dieser Stelle mal wieder herzlichen Dank dafür. Mit einigen Anmerkungen und Ergänzungen. Und zwar zu unserer letzten Folge zum Schneewerdinger Stadtbrunnen. Und da kam doch noch einiges an Informationen zusammen, was er uns jetzt hier bereitgestellt hat, was, glaube ich, im Nachgang jetzt nochmal ziemlich interessant ist. Also möchte ich auch das gerne in Gänze vorlesen. Liebe Podcaster, inhaltlich möchte ich dazu einige Ergänzungen anbringen. Mehr als 10 Jahre war der Arbeitskreis Schönes Schneewerding aktiv in Snevern tätig. Genaueres ließe sich sicher im Stadtarchiv oder in Berichten der Schneewerdinger Zeitung finden. Nach meiner Erinnerung waren folgende sieben Ehepaare hier aktiv. R. Müller, Doro, Klose, Dr. K. Henning, Skries, Gosweiler und Schulenburg. Die Spende kam von der Kreissparkasse Soltau. Schneewerding war Hauptzweigstelle und ist genannt, weil es früher eine selbstständige Sparkasse Schneewerding gab und diese die Keimzelle der Gründung der KSK Soltau ist. Auch dort gab es früher eine eigenständige Sparkasse. Schneewerding war aber älter und wurde während der Konzeptionsfindung des Stadtbrunns 125 Jahre alt. Deswegen auch 125.000 D-Mark Spende. Der Brunnenbau war übrigens keinesfalls unumstritten. Ich erinnere mich noch an die kontroversen Diskussionen im Stadtrat und vor allem in der Bevölkerung. Jetzt muss ich hier einmal platt einschieben. Ich hoffe, das gelingt halbwegs unfallfrei von meiner Seite. 300.000 D-Mark für so einen Brunnen, das kein ein brugt, das Geld schön sie labor in der Schaul oder in Kindergarten steng, hörte man immer wieder. Aber die Stimmung änderte sich schon wenige Wochen nach der Einweihung. Da sah man alteingesessene Schneewerdinger Familien mit ihren sonntäglichen Gästen am neuen Stadtbrunnen. Kiek mal, wat wie neue tappt. Der Stadtbrunnen ist doch wirklich schön worden, hörte man dann. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussion. Ich war damals ehrenamtlicher Bürgermeister und die Einweihung des Brunnens war sozusagen meine letzte Amtshandlung. Im November wurde dann Herr Kasch mein Nachfolger, ein Ergebnis der Kommunalwahl 1996. Zu den Aufzeichnungen über Schneewerdinger Sagen und Geschichten möchte ich auf das Heft 6 der Schneewerdinger Heimatblätter des Heimatbundes, dort werden weitere Sammler der Geschichten genannt, hinweisen. Verfasserin ist Inge Inselmann, die Frau von Barchbur. Sie war lange Jahre im Vorstand des Heimatbundes. Die wertvolle Sammlung der 4 Geschichten, in Klammern Sagen, aus Schneewerdingen auf Platt von Klaus Henning, die Quelle der Figuren des Stadtbrunnens sind, wurde ja im Podcast erwähnt. Es gibt übrigens eine Reportage von Hans Nipphut über die Einweihung des Stadtbrunnens, leider nur als Kassette. Nipphut versucht, sie auf CD zu brennen. Ich selbst habe leider keinen gangbaren Kassettenrekorder. Es gab Reden von Stadtdirektor Becker, Bürgermeister Inge Brümmerhoff, Rüdiger Müller und Musik von der Musikschule. Ich stelle euch die CD gerne zur Verfügung, wenn sie mir vorliegt. Sie soll dann ins Stadtarchiv. Und da sage ich, da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen und uns das Ganze einmal zu Gemüte führen. Vielen Dank, mal wieder sehr ausführlich und bringt uns an dieser Stelle mal wieder weiter zur Aufklärung.
Wieder sehr schön ergänzende Informationen. Also auch von mir nochmal herzlichen Dank dafür. Ihr wisst ja, schreibt uns gerne, was ihr denkt an podcast@kulturverein-schneewerding.de.
Eine Ankündigung haben wir, glaube ich, noch. Ich hoffe, die haben wir auf dem Zettel.
Genau, eigentlich wollte ich schon sagen, das war's für heute, aber du hast recht. Fast. Nicht ganz vergessen wollen wir nämlich unseren Hinweis, dass wir im Dezember und Januar eine kurze Pause einlegen. Wir hören uns wieder wohl im Februar 2025. Und nun sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.